Und zu dieser Quelle Q, da gehörte eine sogenannte Q-Gemeinde. Die hatte dieses Dokument als ihren Haupttext und diese Q-Gemeinde hatte eine eigene Theologie. Und diese Theologie besagte unter anderem, dass der Tod Jesu keine Heilsbedeutung hat. Weil das in den Texten, die dem Dokument Q zugeordnet werden, eben kein Thema ist, das besonders prominent ist oder besonders ausdrücklich jetzt über den Tod Jesu gesagt würde, dass der soteriologisch bedeutsam ist. Willkommen zur zweiten Einheit des Themas, wie löst man das synoptische Problem? Die erste Einheit lautete der synoptische Befund und ich habe ja gesagt, man kann eigentlich über diese Frage dann gar nicht weiter reden, solange man nicht den synoptischen Befund gut verstanden hat. Das war ganz wichtig. Und bevor ich zu eigenen Lösungsversuchen gehe, kommt jetzt noch ein zweiter Zwischenschritt, der lautet die klassischen Antworten auf die synoptische Frage. Also bevor ich mir Gedanken mache, das ist ja bei jedem wissenschaftlichen Projekt, so muss ich ja erstmal hören, was haben andere Leute vor mir überhaupt erarbeitet, gedacht, sich an Meinungen gebildet und mir da über diese Forschungslandschaft einen kleinen Überblick verschaffen. Und dann kommen in der Folge noch drittens die synoptischen Analogien aus mündlichen Kulturen und die synoptischen Analogien aus der Gedächtnispsychologie. Für wen ist das Ganze hier? Ich hatte am Anfang der ersten Folge schon gesagt, also für Schüler, vor allem in der Oberstufe, wird es immer wieder ein Thema, für Theologiestudenten auf jeden Fall und auch für Bibelleser, die sagen, das möchte ich noch mal etwas genauer verstehen, warum die synoptischen Evangelien Matthäus, Markus und Lukas einerseits so gleich sind und andererseits doch wieder so unterschiedlich. Wie kann man das erklären? Das ist das synoptische Problem, die synoptische Frage. Das hat ganz stark mit dem Wortlaut zu tun, aber auch mit der Stoffauswahl und der Stofffolge. Und ich hatte dafür plädiert in der ersten Folge, dass man theologische Vorfestlegungen vermeidet. Und in dieser Folge geht es jetzt auch nochmal darum zu identifizieren, wo ist jetzt die Mehrheitsmeinung und vielleicht sogar, warum ist die da? Und dann sich aber auch immer wieder klar zu machen, es ist nicht notwendigerweise immer die Antwort der Mehrheit die einzig mögliche und auch nicht immer die beste Antwort. Aber das muss natürlich jeder für sich selber sehen. Eine Antwort, die jeder kennt und die ich hier als erstes präsentiere, das ist die sogenannte Zwei-Quellen-Hypothese. Wer schon mal irgendwann mit der synoptischen Frage in Berührung gekommen ist, der hat garantiert diese Hypothese kennengelernt. Also am Anfang stehen das Markus-Evangelium und eine hypothetische Quelle mit dem Namen Q oder Logienquelle oder wie immer man sie bezeichnen mag. Und aus diesen beiden Quellen, deswegen Zwei-Quellen-Hypothese, wurden dann gespeist das Matthäus-Evangelium und das Lukas-Evangelium. Und das, was ich hier in dieser Skizze so einfach aufgezeichnet habe, das arbeitet mit einigen Formen, die ich noch erklären möchte. Die eckigen Formen stehen für schriftliche Quellen. Ich werde dann gleich auch runde Formen verwenden, die stehen für mündliche Quellen. Das sind ja die beiden Grundmöglichkeiten, die man hat. Wenn der Rahmen dieses Kastens oder dieser runden Form durchgehend gezeichnet ist, dann handelt es sich um einen Text, den es tatsächlich gibt, den wir vorliegen haben. Und wenn dieser Rahmen gestrichelt ist, dann handelt es sich um einen Text, der nur angenommen wird, von dem man vermuten kann, dass es ihn gegeben hat, aber der liegt uns nicht vor. Und das gilt hier für die Logienquelle Q. Die gibt es tatsächlich heute nicht. Und dann gibt es noch die Pfeile, die sind hier durchgehend gezeichnet und das steht für ein Abschreibeverhältnis. Und wenn sie gestrichelt sind, das wird in einigen der nächsten Folien so sein, dann ist an eine Gedächtnisreproduktion gedacht. Also man kann seine Quellen entweder vor sich auf den Tisch legen und dann genau abschreiben oder man kann die Quellen natürlich auch aus dem Gedächtnis reproduzieren. Das gilt für schriftliche Quellen, das gilt aber auch für mündliche Quellen und da ist es sogar notwendig. Jetzt ist aber die Zwei-Quellen-Hypothese bei weitem nicht die einzig mögliche Antwort auf die synoptische Frage, sondern es gibt noch viele andere Antworten und die sollte man wenigstens einmal kennengelernt haben. Und man unterteilt jetzt diese Antworten in zwei große Gruppen. Die erste Gruppe, das sind die Vorlagenhypothesen und die zweite Gruppe, das sind die Benutzungshypothesen. Die Vorlagenhypothesen, mit denen ich jetzt hier beginne, die lassen sich nochmal in drei Gruppen aufteilen. Da gibt es einmal die Urevangeliumshypothese mit ihren verschiedenen Varianten. Da denkt man an ein schriftliches Urevangelium. Dann gibt es die Diegesen und die so ganz ähnliche Mehrstufenhypothese. Und dann gibt es die Traditionshypothese, die rechnet mit einem mündlichen Urevangelium. Ich beginne mal mit der Urevangeliumshypothese. Und der erste berühmte Vertreter war Gotthold Ephraim Lessing. Und das, was die synoptische Frage betrifft, das kann man hier an den Daten auch ablesen, das beginnt alles so im Sinne einer intensiven modernen Diskussion um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. Lessing ist da schon ganz früh dabei, 1778. Und der Kernsatz, der seine Position beschreibt, geht folgendermaßen: Matthäus, Markus und Lukas sind nichts als verschiedene und nicht verschiedene Übersetzungen der sogenannten hebräischen Urkunde des Matthäus. Ein Urevangelium und Matthäus, Markus, Lukas sind unabhängig voneinander von diesem Urevangelium in schriftlicher Gestalt abhängig. Ein Wissenschaftler, der das dann aufgegriffen und weitergeführt hat, war Johann Gottfried Eichhorn, auch um die Wende zum 19. Jahrhundert. Seine Antwort lautete: Der chaldäisch-syrische Urtext ward in abweichenden Exemplaren in die drei ersten kanonischen Evangelien aufgenommen und hat in ihnen in drei verschiedenen Übersetzungen die Zeit überlebt. Das ist schon sehr dicht formuliert. Man kann sich das aber ganz gut klar machen mit Hilfe einer kleinen Skizze. Es beginnt also alles mit der mündlichen Jesus-Tradition. Aus der entsteht dann ein semitisches, schriftliches Urevangelium. Semitisch heißt hier entweder in aramäischer oder hebräischer Sprache. In verschiedenen Rezensionen, also da gibt es verschiedene Fassungen von, die auch variieren können. Und dann gibt es eine Übersetzung ins Griechische, dann entsteht ein griechisches, schriftliches Urevangelium. Auch davon entstehen wieder verschiedene Fassungen. Und daraus schöpfen dann unabhängig voneinander Matthäus, Markus und Lukas. Wenn man Eichhorn jetzt fragt, wie stellst du dir überhaupt den Ursprung dieses schriftlichen Urevangeliums vor, dann würde er sagen, das war halt die schriftliche Grundlage für die mündliche Verkündigung des Evangeliums. Die brauchten irgendwann was, woran sie sich halten konnten, und dann wurde so ein schriftliches Dokument hergestellt und irgendwann wurde dieses schriftliche Dokument zur Vorlage für all unsere drei neutestamentlichen Evangelien. Und Eichhorn ist dann auch jemand, der an dieser Stelle bestimmte historisch-theologische Schlussfolgerungen anstellt, weil er nämlich sagt, die Kindheitsgeschichten, wie wir sie in Matthäus 1 und 2 und in Lukas 1 und 2 finden, die waren in diesem Urevangelium noch nicht enthalten. Die sind erst später dazugewachsen. Deswegen hat sich ja auch das Markus-Evangelium nicht. Und diese Kindheitsgeschichten mit der Jungfrauengeburt und so weiter, das ist eben spät, das ist historisch auch nicht wertvoll, das ist sagenhaft und das ist deswegen auch etwas, was in der Theologie eine viel geringere oder vielleicht sogar gar keine Rolle spielen sollte. Hier merkt man mal an so einem Beispiel, wie sich dann mit der synoptischen Frage auch sehr schnell theologische oder zumindest erstmal historische Urteile verknüpfen können, die eine Auswirkung auf die Theologie haben. Das muss nicht so sein, aber immer wieder lässt sich das beobachten. Die Urevangeliumshypothese, das ist heute keine sehr häufig vertretene Meinung, aber es gibt neuere Vertreter. Ich nenne hier mal zwei große Monographien, die so eine Art Variante des Urevangeliums vertreten. Besonders hervorheben möchte ich mal Guido Baltes, Hebräisches Evangelium und synoptische Überlieferung. Da kommt noch manches andere dazu, eine der gründlichsten und kompetentesten Arbeiten zu dieser synoptischen Frage aus den letzten Jahren. Und es gibt natürlich Einwände gegen diese Hypothese. Diejenigen, die sie nicht vertreten, die haben vor allem zwei Gegenargumente. Zunächst mal, es gibt wahrscheinlich keine historischen Zeugnisse für die Existenz eines schriftlichen Urevangeliums bzw. seiner verschiedenen Fassungen in der frühchristlichen Literatur. Manche würden dann sagen, doch, es gibt ein Papias-Zeugnis, das man in diese Richtung interpretieren könnte, aber das ist dann tatsächlich auch schon das Maximum, was man sagen kann. Und zweitens, es gibt keine Überreste von diesem Urevangelium und schon gar nicht von den vielen verschiedenen Fassungen, die es einmal gegeben haben soll. Jedenfalls keine identifizierbaren Überreste, wo man sagen kann, ja, das ist mit Sicherheit mal in diesem Urevangelium gewesen. Das ist ein zweiter Einwand, der eine wichtige Rolle spielt. Zweiter Vorschlag, wie man das synoptische Problem lösen kann. Das ist eine weitere Vorlagenhypothese, weil sie auch annimmt, dass alle drei, Matthäus, Markus, Lukas, gemeinsam auf eine Vorlage zurückgehen. Diese Diegesenhypothese wurde ursprünglich einmal entwickelt von Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher Anfang des 19. Jahrhunderts. Seine Antwort auf die synoptische Frage lautet, dass einzelne mündliche und schriftliche Relationen aus dem Leben Christi vor der Zeit unserer Evangelien vorhanden gewesen und unsere Evangelien Produkte davon sind, dass keins auf das andere unmittelbar Beziehung gehabt. Also keine gegenseitige Benutzung untereinander. Alle haben dieselbe Vorlage, aber das sieht man hier, diese Vorlage ist jetzt nicht ein großes schriftliches Evangelium, sondern das sind schriftliche und mündliche, kleinere Quellen, Sammlungen von Einzelerzählungen, wie zum Beispiel Wundergeschichten oder Sammlungen von Herrenworten. Und die sind dann in verschiedenen Stufen zusammengewachsen und irgendwie haben alle unsere drei Synoptiker aus diesen Quellen, als sie dann eine schriftliche Form erreicht hatten, geschöpft. In der Gegenwart spricht man eigentlich nicht mehr von Diegesen-Hypothesen, sondern diese Hypothese hat eine andere Gestalt angenommen. Man nennt das die Mehrstufen-Hypothese. Ein besonders prominenter Vertreter ist Marie-Émile Beumar. Und er geht davon aus, dass die neutestamentlichen Evangelien unabhängig voneinander aus verlorenen Quellenschriften schöpften, die ihrerseits eine komplexe schriftliche und mündliche Vorgeschichte hatten. Und auch da sieht die entsprechende Skizze wieder ziemlich bunt und vielfältig aus mit verschiedenen Ebenen und Querverbindungen. Und besonders sieht man hier einen Zwischen-Matthäus, einen Zwischen-Markus, einen Proto-Lukas. Alles hypothetische Quellenschriften, deswegen hier gestrichelt. Man hat die heute nicht mehr, aber Beumar nimmt an, dass es sie gegeben hat und dass unsere Evangelien daraus geschöpft haben. Neuere Vertreter, dazu kann man rechnen E.P. Sanders und Margaret Davies und Delbert Burkett in zwei wichtigen Arbeiten zum Thema. Aber es ist auch keine von vielen Forschern vertretene Meinung, keine Mehrheitsmeinung und es gibt natürlich auch gegen diese Position Einwände. Zwei Haupteinwände. Der erste lautet, es gibt keine historischen Zeugnisse für diese zahlreichen vielen Dokumente. Wenn es die alle gegeben hat, dann ist es doch eigenartig, dass keiner der frühen Kirchenväter, keiner der Schriftsteller aus den ersten zwei, drei Jahrhunderten die mal erwähnt hat. Und zweiter Einwand, es gibt auch hierfür keine identifizierbaren Überreste. Das ist wirklich rein hypothetisch und alles, was davon erhalten geblieben wäre, das würden wir dann in unseren drei synoptischen Evangelien suchen müssen. Das sind die zwei Einwände, die gegen diese Hypothese vorgebracht werden. Die beiden Haupteinwände. Im Detail gibt es immer noch viel mehr, das ist klar. Und dann die dritte Vorlagenhypothese, das ist die sogenannte Traditionshypothese. Und die geht jetzt einen etwas anderen Weg, indem sie sagt, jawohl, da gab es schon gemeinsame Quellen, auf die, die sich unabhängig voneinander gestützt haben, aber das war nicht schriftlich, sondern das war mündlich, das war ein mündliches Urevangelium. Und derjenige, der das im Wesentlichen entwickelt hat, war Johann Karl Ludwig Gieseler, 1818. Also wir merken, wir sind immer noch in der Zeit, wo das alles so richtig losgeht mit der gründlichen synoptischen Forschung. Und er meint, die beste Antwort auf die synoptische Frage lautet, dass die Evangelisten eine gleiche mündliche Quelle benutzten. Er hat ein ganzes Buch darüber geschrieben. Und im englischen Sprachraum ist diese Hypothese dann einige Jahrzehnte später aufgegriffen worden von Westcott. Alle drei synoptischen Evangelien wurden aus derselben relativ flexiblen mündlichen Überlieferung gespeist. Und so stellt Westcott sich das vor. Es gibt also zunächst mal diese allgemeine Jesus-Tradition und dann eine Art mündlichen Matthäus, einen mündlichen Markus und einen mündlichen Lukas. Und aus diesen mündlichen Evangelien werden dann die schriftlichen Evangelien, nämlich unser Matthäus und unser Markus und unser Lukas-Evangelium. Im Einzelnen argumentiert Westcott, man darf jetzt die Wortlaut-Identität auch nicht überzeichnen. Die liegt ja nicht bei 80%, 90%, 100%. Sondern nur bei 40%, 50%. Und es ist durchaus in mündlicher Überlieferung und mit menschlicher Gedächtnisfähigkeit zu leisten. Dann sagt er, man soll bitte auch darauf achten, dass im damaligen Judentum mündliche Überlieferung eine wesentliche Rolle spielte und Teil der Kultur war. Und man sieht hier auch an der Skizze, Westcott rechnete mit einer relativen Markus-Priorität. Nicht in dem Sinne, dass Matthäus und Lukas direkt von Markus abhängig sind, aber in dem Sinne, dass Markus das älteste Evangelium ist. Es gibt einige neuere Vertreter. Auch das ist keine Mehrheitsmeinung. Und es gibt auch Überlegungen, warum diese Hypothese es eine Zeit lang ziemlich schwer gehabt hat. Denn in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war sie sehr weit verbreitet. Und dann wurde sie aufgegriffen von David Friedrich Strauss. Und ganz einfach gesagt war David Friedrich Strauss der Rudolf Bultmann des 19. Jahrhunderts. Und David Friedrich Strauss hat gesagt, diese mündliche Überlieferung, das ist in der Tat ein ganz wesentlicher Faktor für die Erklärung unserer synoptischen Evangelien, wie sie entstanden sind. Und diese mündliche Überlieferung, die produziert eben ganz unvermeidlich sehr, sehr schnell Mythen. Und deswegen ist auch vieles in unseren synoptischen Evangelien mythologisch und nicht historisch belastbar und deswegen auch nicht brauchbar. Und Strauss hat da sehr radikale Folgerungen draus gezogen. Und es mag sein, dass das dazu beigetragen hat, dass das einer der Gründe dafür war, warum diese Traditionshypothese dann mit der Zeit immer mehr an Ansehen verloren hat und ins Hintertreffen geraten ist. Etwas geändert hat sich das etwa seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts. Da sind mehrere Monographien erschienen von John Rist, von Bo Reike, ganz prominent von James Dunn, dann eine Monographie von mir und eine noch jüngere Arbeit von Jarosch. Und die vertreten wieder in verschiedenen Variationen eine Traditionshypothese, in dem die mündliche Überlieferung eine besonders herausgehobene Rolle spielt. Haupteinwand gegen die Vertreter einer Traditionshypothese: Die wörtlichen Übereinstimmungen zwischen den Synoptikern sind nicht durch mündliche Überlieferung und menschliche Gedächtnistätigkeit erklärbar. Das geht einfach nicht. Das kann kein menschliches Gedächtnis leisten und so funktioniert mündliche Überlieferung auch nicht. Klammer auf, das ist natürlich ein Grund, mal zu untersuchen, was man über mündliche Überlieferung eigentlich rausfinden kann. beziehungsweise was uns die Fachpsychologen über die Leistungsfähigkeit des menschlichen Gedächtnisses sagen. Und das ist ein Grund dafür, dass ich auf diese Themen noch etwas näher eingehen will in den nächsten beiden Folgen. Klammer wieder zu, wir machen weiter im Text in unserer Übersicht über die bisher gegebenen Antworten auf die synoptische Frage. Und ich komme zur zweiten Gruppe von Antworten und die nennt man die Benutzungshypothesen. Benutzungshypothesen heißt, irgendwie hängen Matthäus, Markus, Lukas jetzt untereinander miteinander zusammen. Also sie haben sich gegenseitig benutzt und nicht nur unabhängig voneinander eine gemeinsame Quelle. Da gibt es vier Varianten. Die Griesbach-Hypothese oder auch ein neuerer Name ist Zwei-Evangelien-Hypothese. Die Markus-Hypothese ohne Q. Und dann die berühmte Zwei-Quellen-Hypothese. Das ist im Grunde eine Markus-Hypothese mit Q. Und dann auch noch eine Drei-Quellen-Hypothese. Zunächst mal die Griesbach-Hypothese oder die Zwei-Evangelien-Hypothese. Entstehungszeit, man sieht es, alles beginnt um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. Und der Johann Jakob Griesbach hat dieser Hypothese dann gleich seinen Namen mitgegeben und seine These war, die beste Antwort auf die synoptische Frage lautet, dass das gesamte Evangelium des Markus aus den Aufzeichnungen des Matthäus und des Lukas genommen ist. Also wenn man so will, ist die Griesbach-Hypothese in weiten Teilen das Gegenstück zur Zwei-Quellen-Hypothese. Also Zwei-Evangelien-Hypothese, Zwei-Quellen-Hypothese, das sind so Gegensätze, wenn auch nicht in jedem Detail. Und wenn man sich das dann als Skizze anschaut, dann sieht das so aus. Alles beginnt mit der mündlichen Überlieferung. Dann wird erst das Matthäus-Evangelium geschrieben, dann entsteht das Lukas-Evangelium. Und schließlich das Markus-Evangelium. Und der wesentliche Gedanke ist, dass das Markus-Evangelium das jüngste ist und dass es von Matthäus und Lukas abhängig ist. Und ein Nebengedanke lautet dann, dass Lukas auch noch von Matthäus abhängig ist. Auch diese Hypothese wird in der Gegenwart weiterhin vertreten, in Gestalt der Zwei-Evangelien-Hypothese, so wie man sie dann häufig auch nennt. Das ist ein von Tuckett herausgegebener Band, der der Griesbach-Hypothese gewidmet ist und ihr sehr positiv gegenübersteht. Und dann gibt es noch eine Monographie von William Farmer, The Gospel of Jesus, und der Untertitel ist vielsagend, The Pastoral Relevance of the Synoptic Problem, also die pastorale Bedeutung des synoptischen Problems. Und hier ist wieder eine Stelle, wo plötzlich so ganz viele theologische Gedanken mit reinspielen. Wir haben das schon bei früheren Vertretern kennengelernt, bei Eichhorn. Hier ist es wieder sehr deutlich der Fall. Er stellt nämlich die Frage, der Herr Farmer, what difference does it make? Also wenn ich jetzt ein Vertreter der Griesbach-Hypothese bin, warum ist es besser, als wenn ich ein Vertreter der Zwei-Quellen-Hypothese bin? Und er bringt dann ganz viele Punkte, ich bringe nur mal zwei oder drei, und er beobachtet, die Jüngerinnen, die sind bei Matthäus und bei Lukas wichtiger als bei Markus. Und dann ist es doch auch schön, wenn das die älteren Evangelien sind und wir sagen können, schon rein historisch, gehört es von Anfang an zum Christentum, dass die Frauen in der Gruppe der Nachfolger Jesu eine ganz entscheidende Rolle spielen. Das ist nicht irgendwie ein später Gedanke, sondern das ist von Anfang an da gewesen. Die Rechtfertigung aus Glauben, die findet sich besonders im lukanischen Sondergut, also in dem Material, was nur Lukas hat. Und wenn das Lukas-Evangelium früher ist als das Markus-Evangelium, das ist doch interessant und schön, wenn man sieht, wie früh dieser Gedanke schon da ist, der uns spätestens seit der Reformationszeit, aber der im Grunde allen Christen sehr, sehr wichtig ist. Und dann als Katholik, da wird bei Farmer auch noch wichtig, dass die Schlüsselgewalt des Petrus, die im Matthäus-Evangelium erwähnt wird, dass die dann eben nur im Matthäus-Evangelium vorkommt und das Matthäus-Evangelium ist das älteste. Und dann ist eben dieser Punkt auch schon ganz, ganz früh dabei Und das findet Farmer als Katholik wichtig. Das sind interessante Beobachtungen, die fließen immer wieder in die Forschungsdebatte mit ein, manchmal unausgesprochen, hier mal ganz ausgesprochen. Und jeder muss sich entscheiden, wie wichtig er das findet und ob er das mit in seine Erwägungen einbeziehen will oder ob er sagen würde, ich habe ja schon angedeutet, dass ich in diese Richtung gehe, das ist eigentlich letztlich irrelevant für solche historischen Fragestellungen. Was sind die Haupteinwände gegen diese Griesbach-Hypothese? Zunächst mal Papias, der im 2. Jahrhundert, in der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts geschrieben hat, der hat in dieser ganz frühen Zeit schon gesagt, die Hauptquelle des Markus-Evangeliums war die mündliche Verkündigung des Apostels Petrus. Und da muss Griesbach sagen, das kann nicht stimmen. Diese frühe Aussage, die muss man ausscheiden, denn die Quelle des Markus-Evangeliums waren ja das Matthäus- und das Lukas-Evangelium. Da muss man also einen Konflikt feststellen zwischen diesem sehr frühen Zeugnis und der Hypothese und ihrer Annahmen. Und ein zweiter Einwand lautet, Markus ist ausführlicher, er ist auch detailreicher als Matthäus und Lukas. Und viele Wissenschaftler, die sich exegetisch mit den synoptischen Evangelien beschäftigen, gehen davon aus, dass gerade die Ausführlichkeit und der Detailreichtum dafür sprechen, dass das Markus-Evangelium eigentlich ein früheres Stadium der Überlieferung der synoptischen Tradition darstellt. Jetzt nähern wir uns langsam der weltberühmten Zwei-Quellen-Hypothese, aber zunächst mal in einer reduzierten Gestalt, nämlich es entsteht zunächst einmal die Markus-Hypothese ohne Q, beziehungsweise die entsteht mehr oder weniger zeitgleich zur Zwei-Quellen-Hypothese, die dann Q auch noch mit einbezieht. Der berühmteste Vertreter dieser Variante, dieser Antwort, ist Christian Gottlob Wilke, 1838. Der Titel seines Werkes lautet Der Urevangelist und in der Zusammenfassung wird auch klar, was er damit meint. Markus ist der Urevangelist, also nicht irgendein mündliches oder schriftliches Urevangelium, sondern Markus ist der, der allem zugrunde liegt. Sein Werk ist, das den beiden anderen Evangelien des Matthäus und des Lukas zum Grunde liegt. Dieses Werk ist nicht die Kopie eines mündlichen Urevangeliums, sondern es ist künstliche Komposition. Und dann etwas ganz Bemerkenswertes, was Christian Gottlob Wilke zu Protokoll gegeben hat in seinem Buch. Was man nun auch hiergegen noch etwa vorbringen möge, um abweichende Absichten zu behaupten, wir geben für alle Ewigkeit Brief und Siegel, dass unser Resultat das Richtige sei. Also man sieht, dieser Mensch war mit einem starken Selbstbewusstsein gesegnet. Aus meiner Perspektive ist diese Behauptung in historischen Untersuchungen ausgeschlossen. Niemand kann hundertprozentige Wahrheit und Gültigkeit für seine Lösungen beanspruchen und schon gar nicht in alle Ewigkeit. Wahrscheinlich wird in der Ewigkeit die Frage nach dem synoptischen Problem nicht mehr relevant sein. Aber die Behauptung, man könne in unseren historischen Untersuchungen irgendetwas Letztgültiges sagen. Und dann dürfe es oder solle es keine abweichenden Meinungen mehr geben. Das ist kein besonders glaubwürdiger Satz. Das Modell, für das Wilke steht, ist trotzdem sehr einflussreich geworden. Es beginnt mit der mündlichen Jesus-Tradition und dann, hier merkt man, das ist dann häufig noch differenzierter, als es dann später wahrgenommen wird. Dann entsteht erst ein Ur-Markus, also sozusagen eine Vorfassung des Markus-Evangeliums. Das ist hier gestrichelt, weil diese Ur-Markus-Fassung nicht erhalten geblieben ist. Und aus diesem Ur-Markus entstehen dann unser Markus-Evangelium, unser Matthäus-Evangelium, unser Lukas-Evangelium. Und Matthäus ist dann zusätzlich nochmal von Lukas abhängig. In jüngerer Zeit ist diese Hypothese dann aufgegriffen und variiert worden von Michael Golder 1989. Da haben wir also die mündliche Überlieferung und keinen Ur-Markus mehr, direkt das Markus-Evangelium, und davon hängen dann Matthäus und Lukas ab und Lukas hängt nochmal von Matthäus ab. Also eine ganz schön einfache, übersichtliche Lösung. Und Golder sagt dann in einem seiner Beiträge, die Logienquelle Q, also das zweite Element, das ja noch fehlt zur Zwei-Quellen-Hypothese, das ist der Großvater aller synoptischen Irrtümer. Da merkt man schon, dass er das also nicht so großartig findet, die Q-Hypothese. Und dann geht er an einigen Stellen auch noch neue Wege, indem er sagt, Lukas hat zwar das Matthäus-Evangelium benutzt, aber aus dem Gedächtnis. Also nicht so am Schreibtisch vorliegen gehabt und dann wörtlich übernommen, sondern aus dem Gedächtnis, aus der Erinnerung benutzt. Und Lukas hat sein Sondergut ganz frei geschaffen. Also dafür gab es ja dann keine Quelle und das ist auch nicht aus mündlicher Überlieferung, sondern das hat er ganz frei entwickelt. Ein neuerer Vertreter der Golder-Hypothese oder Pfarrer-Golder-Hypothese, wenn man das noch etwas ausführlicher sagen will, ist Mark Goodacre. Und der hat das noch ein bisschen mehr variiert und sagt, Lukas hat den Stoff der Trippeltradition und der matthäisch-lukanischen Doppeltradition teilweise auswendig aus seinen schriftlichen Quellen übernommen, das hatten wir schon bei Golder, und teilweise aus der mündlichen Tradition geschöpft. Und hier kommen jetzt also so zusätzliche Annahmen hinein, die gehen über reine Abschreibevorgänge hinaus und sagen, es muss ja nicht immer alles so gewesen sein, wie wir heute arbeiten, wenn wir am Schreibtisch sitzen und wenn wir Quellen verarbeiten und wenn wir eine Proseminararbeit schreiben oder einen wissenschaftlichen Aufsatz. Wir zitieren nicht aus dem Gedächtnis, wir zitieren auch nicht aus der mündlichen Tradition, aber wer weiß, möglicherweise ist das im ersten Jahrhundert ganz anders gewesen und es gibt da Faktoren, die muss man stärker mit ins Bild nehmen. Einwände gegen die Markus-Hypothese. Es gibt keine historischen Zeugnisse zu und keine identifizierbaren Überreste von Ur-Markus. Also wieder so diese hypothetischen Quellen, die überzeugen viele dann nicht. Und ein zweiter Einwand, der gilt für Ur-Markus und für Markus und für viele andere. Warum sollten Matthäus und Lukas den Wortlaut von Markus ohne ausreichende stilistische oder theologische Motivation zu durchschnittlich über 50% verändert und dann noch so unterschiedlich genau reproduziert haben? Also wenn da Matthäus und Lukas das Markus-Evangelium vorliegen hatten, vielleicht als schriftliche Quelle, wie kommt es dann, dass der Wortlaut so eigenartig verändert wird, ohne dass man genaue Motive erkennen kann? Und jetzt sind wir bei der Zwei-Quellen-Hypothese, mit der ich eingestiegen bin. Man könnte auch sagen, das ist die Markus-Hypothese mit Q. Ja, also einmal Markus steht ganz am Anfang und Q steht auch noch ganz am Anfang. Und einer der entscheidenden Leute am Anfang der Zwei-Quellen-Hypothese war Christian Hermann Weise. Der schrieb, nicht nur Markus ist beiden, gemeint sind hier Matthäus und Lukas, gemeinschaftliche Quelle, sondern unserer bestimmtesten Überzeugung nach auch die Spruchsammlung des Matthäus. Mit anderen Worten, das, was wir als Q oder als Logienquelle bezeichnen. So sieht das dann aus. Hier haben wir also das Markus-Evangelium und Q. Und dann gibt es noch das Sondergut des Matthäus in einer schriftlichen Quelle bei Weise und das Sondergut des Lukas in einer schriftlichen Quelle. Und am Ende entstehen dann aus diesen schriftlichen Vorlagen Matthäus und Lukas-Evangelium. Und die beiden entscheidenden Quellen sind eben Markus und Q. Da hat also die Zwei-Quellen-Hypothese das Licht der Welt erblickt. Und so wie sie heute vertreten wird, zeigt es diese vereinfachte Skizze. In der Regel hat man einfach Markus und Q und Matthäus und Lukas. Und neuere Vertreter. Ja, neuere Vertreter gibt es in Hülle und Fülle. Ich hatte schon mehrfach gesagt, das ist die große Mehrheitsmeinung. Das ist nicht immer so gewesen, aber das hat sich immer stärker so entwickelt. In der römisch-katholischen Kirche war es interessanterweise so, dass die Zwei-Quellen-Hypothese bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts mehr oder weniger verboten war. Die Meinung war, die Zwei-Quellen-Hypothese ist liberal und ein römisch-katholischer Exeget soll sie nicht vertreten. Das hat sich dann gewandelt und seit dieser Zeit ist die Zwei-Quellen-Hypothese also auch in der katholischen Kirche, in der katholischen Theologie ganz anerkannt und es gibt da keine Denkschranken mehr und das ist sicher auch gut so. Wenn man sich die heutige Situation anschaut, dann kann man sagen, die Zwei-Quellen-Hypothese ist die überkonfessionelle und auch die internationale Mehrheitsmeinung in der Bibelwissenschaft. Ich will jetzt nur zwei Texte herausheben, an denen noch ein paar Besonderheiten deutlich werden und dann noch zur letzten Hypothese kommen und dann sind wir durch diese Fülle an Lösungsvorschlägen auch durch. Anhand dieses kleinen Bändchens von Hoffmann und Heil über die Spruchquelle Q möchte ich mal hinweisen auf das International Q Project. Das hat sich nämlich zum Ziel gesetzt, den Umfang, die Reihenfolge und den Wortlaut von Q genau zu rekonstruieren. Also diese Forschung immer weiter voranzutreiben, immer weiter zu präzisieren. Und es gibt andere Forscher, die sagen, das geht eigentlich gar nicht, denn dafür fehlt uns die ausreichende Evidenz. Und es entstehen dann auch Konkordanzen zu Q, Kommentare zu Q und so weiter. Das wird also immer weiter getrieben in der Erforschung, immer auf dem Hintergrund, dass es sich ja um eine rein hypothetische Quelle handelt, die niemand jemals gesehen hat und die auch in der Literatur mit einer möglichen Ausnahme nirgends erwähnt wird. Und noch etwas anderes, das ist jetzt mehr so eine theologische Entwicklung im Rahmen der Zwei-Quellen-Hypothese von John Kloppenborg. Der ist einer derjenigen, die sagen, Q ist die älteste Quelle, die wir überhaupt haben, älter als Matthäus und Lukas sowieso, aber auch älter als das Markus-Evangelium. Und zu dieser Quelle Q, da gehörte eine sogenannte Q-Gemeinde. Die hatte dieses Dokument als ihren Haupttext und diese Q-Gemeinde hatte eine eigene Theologie und diese Theologie besagte unter anderem, dass der Tod Jesu keine Heilsbedeutung hat. Weil das in den Texten, die dem Dokument Q zugeordnet werden, eben kein Thema ist, das besonders prominent ist oder besonders ausdrücklich jetzt über den Tod Jesu gesagt würde, dass der soteriologisch bedeutsam ist. Folgendes möchte ich jetzt an dieser Stelle sagen. Das sind einzelne Vertreter einer Zwei-Quellen-Hypothese, die das so sagen. Nicht jeder und überhaupt bei weitem nicht jeder, der eine Zwei-Quellen-Hypothese vertritt, würde dann sagen als nächstes, der Tod Jesu hat keine Heilsbedeutung. Ja? Hier muss man also immer schön unterscheiden und sagen, da gibt es unendlich viele Varianten und es kann sich auch in diese oder jene Richtung entwickeln, aber in Wirklichkeit wird die Zwei-Quellen-Hypothese vertreten von Theologen und von Christen jeder Prägung und jeder Couleur. Und damit bin ich schon beim letzten Modell, bei der letzten Benutzungshypothese. Die ist wieder nicht sehr verbreitet, die Drei-Quellen-Hypothese. Robert Morgenthaler ist ein wichtiger Vertreter, bei ihm ist Matthäus jetzt als dritte Quelle sozusagen eine Nebenquelle des Lukas. Und hier sieht man, dass im Grunde die Zwei-Quellen-Hypothese nur ganz leicht variiert ist, weil Lukas zusätzlich noch von Matthäus abhängig ist. Und Morgenthaler spricht dann immer wieder sehr ausdrücklich von einem Abschreibverhältnis. Also das ist eine Art, wie man jetzt diese Benutzungshypothesen interpretieren kann im Sinne eines reinen Abschreibeverhältnisses oder man bezieht Elemente wie Gedächtnis und mündliche Überlieferung mit ein. Da sind viele Dinge möglich. Bei Morgenthaler ist das das Abschreibverhältnis. Und wenn man das jetzt noch etwas umkehrt in einem Detail, dann ist man bei Martin Hengel, der vertritt auch eine Drei-Quellen-Hypothese. Da ist dann allerdings Lukas Nebenquelle des Matthäus, deswegen sieht es genau andersrum aus da unten Und Matthäus ist zusätzlich vom Lukasevangelium abhängig. Gegen diese Zwei-Quellen-Hypothese und auch gegen die Drei-Quellen-Hypothese in ihren verschiedenen Variationen gibt es jetzt zum Schluss noch Einwände und dann ziehe ich mal ein Fazit zu dieser zweiten Einheit. Haupteinwände gegen die Zwei-Quellen-Hypothese. Es gibt keine historischen Zeugnisse außerhalb der synoptischen Evangelien, keine identifizierbaren Überreste der Logienquelle Q. Es ist also, das darf man nie vergessen, ein hypothetisches Dokument, das noch niemand gesehen hat und das mit manchen Unsicherheiten behaftet ist. Zweites Gegenargument, es gibt keine historischen Zeugnisse außerhalb der synoptischen Evangelien und außerhalb der synoptischen Evangelien keine identifizierbaren Überreste eines Deuteromarkus, eines Proto-Lukas oder anderer hypothetischer Quellen der synoptischen Evangelien. Man kann wohl sagen, je größer die Zahl dieser hypothetischen Dokumente wird, desto größer wird auch die Zahl derer, die da Einwände erheben und sagen, das macht die Sache ja immer unwahrscheinlicher, wenn ich Hypothesen auf Hypothesen türme. Und dritter Einwand, warum sollten die Evangelisten den Wortlaut ihrer schriftlichen Quellen ohne ausreichende stilistische oder theologische Motivation durchschnittlich zu über 50% verändert und insgesamt so uneinheitlich reproduziert haben? Also mit anderen Worten, werden diese Erklärungen wirklich allen Differenzierungen im synoptischen Befund gerecht? Können die das erklären, was man bei den Worten Jesu, bei den alttestamentlichen Zitaten, in den poetischen Texten an Besonderheiten beobachtet? Können die das wirklich erklären und dem gerecht werden? Oder tun die sich da schwer? Das ist die Frage, die hier dann immer wieder kommt. Bis jetzt ging es überhaupt nicht darum zu sagen, der hat Recht und der hat Unrecht oder das ist meine Meinung oder so, sondern erstmal nur darum zu sagen, was sind überhaupt die Möglichkeiten, die auf dem Tisch liegen? Was sind die verschiedenen Antwortmodelle? Und ich schließe mit einigen ganz schlichten Schlussfolgerungen. Was lässt sich über die Lösungsvorschläge sagen? Ich würde zunächst mal sagen, es gibt mehr Lösungsvorschläge als von vielen gedacht. Es gibt sehr viele Lösungsvorschläge. So gut wie alle theoretischen Lösungen sind auch schon vertreten worden. Also man kann da im Grunde nichts Neues mehr machen. Alles, was theoretisch irgendwie denkbar ist, ist auch mal von jemandem so publiziert worden. Die Zwei-Quellen-Hypothese ist die klare Mehrheitsmeinung. Und in der Forschung gibt es gewichtige Einwände und Alternativen zur Zwei-Quellen-Hypothese. Also so viel kann man jetzt mal sagen. Welche Argumente spielen eine Rolle? Ich wiederhole nochmal, theologische Vorlieben oder Vorfestlegungen müssen immer wieder aussortiert werden. Auch die Vorfestlegung, ich bin so gerne bei der Mehrheit. Den historischen Zeugnissen antiker Autoren wird ein unterschiedliches Gewicht zugemessen. Manche sagen, Papias ist ganz wichtig als ein Element in der Antwort zu dieser komplizierten Frage. Manche würden sagen, nein, dem Papias kann ich auch direkt widersprechen. Meine Hypothese ist stärker als das Zeugnis aus dem zweiten Jahrhundert. Historische Analogien aus der antiken Literatur oder aus wissenschaftlichen Nachbardisziplinen wurden in über 200 Jahren Forschung erstaunlicherweise nur vereinzelt herangezogen. Und das ist, was mich persönlich am meisten erstaunt hat, als ich mich vor einigen Jahren intensiver mit der synoptischen Frage beschäftigt habe. Weil ich immer der Überzeugung war, wenn ich ein historisches Phänomen wie die synoptische Frage kennenlerne und will dazu Lösungsmöglichkeiten entwickeln oder miteinander vergleichen, dann kann ich als Historiker eigentlich nicht darauf verzichten, nach historischen Analogien zu suchen, also nach ähnlichen synoptischen Situationen zwischen anderen antiken Texten oder in anderen Disziplinen, die mir vielleicht da weiterhelfen können. Das ist deswegen auch der Ansatzpunkt gewesen, der mich dazu geführt hat, da nochmal einige weitere Überlegungen anzustellen und in dieser Debatte auch einen Beitrag zu liefern. Wie kann es jetzt weitergehen? Noch mehr exegetische Detailarbeit mit einer Evangeliensynopse. Ich glaube nicht, dass das hilft. Man kann dann zwar immer noch viel mehr kleinere Varianten von existierenden Lösungen entwickeln, aber ob das jemanden voranbringt, da habe ich ganz große Zweifel. Ich glaube, synoptische Analogien aus der antiken Literatur sind wichtig. Synoptische Analogien aus mündlichen Kulturen sind wichtig. Darüber möchte ich jetzt im dritten Teil sprechen. Wie funktioniert es eigentlich in mündlichen Kulturen mit Überlieferungen und wenn dann plötzlich so parallele Überlieferungsformen entstehen? Und synoptische Analogien aus der Gedächtnispsychologie halte ich auch für interessant, denn das ist ja durchaus auch möglich, dass sich da Erklärungsmodelle entwickeln, die für die synoptische Frage im Neuen Testament relevant sein können. Also 1 und 2 habe ich jetzt vorgetragen. Als nächstes kommt dann drittens synoptische Analogien aus mündlichen Kulturen und dann viertens synoptische Analogien aus der Gedächtnispsychologie. Und wie gesagt, es geht mir gar nicht so sehr darum, jetzt alle davon zu überzeugen, dass meine vorläufige Antwort auf die synoptische Frage die richtige ist, sondern mehr darauf hinzuweisen, dass man noch etwas mehr an wissenschaftlicher Evidenz einbeziehen kann, als das häufig getan wird, wenn man einfach nur sein Neues Testament öffnet, vielleicht sogar noch eine Synopse, das dann ganz genau analysiert und dann meint, man hätte ein sicheres Ergebnis. Ich bin nicht so sicher, dass das wirklich so ganz sicher ist. Wer dazu etwas Schriftliches nachlesen will, kann auch dazu einen Blick werfen in die Einleitung in das Neue Testament, die ich vor kurzem veröffentlicht habe. Da gibt es ein ganz großes Kapitel über die synoptische Frage, auch zu dieser zweiten Einheit viel mehr Details und alle schriftlichen Belege. Und wer denkt, das war doch mal ganz interessant, diese Meinungen kennenzulernen, der kann uns gerne liken und kann bei der nächsten Folge wieder zuschauen.